Sicher würde sie dessen bald müde sein. Nur eins, sei vorsichtig. Das will ich, versprach sie feierlich, während sie mit fließenden Bewegungen von einem Bein aufs andere hüpfte. Viel später, nachdem er die Mädchen durch die Stadt zurückgeleitet und beide sicher ins Bett gebracht hatte, Sansa mit ihren Träumen und Arya mit ihren blauen Flecken, stieg Ned zu seinen eigenen Gemächern oben im Turm der Hand hinauf. Der Tag war warm gewesen und im Zimmer war es stickig. Ned trat ans Fenster und öffnete die schweren Läden, um die kühle Nachtluft einzulassen. Auf der anderen Seite des großen Hofes fiel ihm der flackernde Schein von Kerzenlicht in Littlefingers Fenster auf. Es war schon weit nach Mitternacht. Unten am Fluss klangen die Festlichkeiten und der Lärm erst langsam aus. Er nahm den Dolch hervor und betrachtete ihn. Littlefingers Klinge. Von Tyrion Lannister bei einer Turnierwette gewonnen, ausgesandt, um Bran im Schlaf zu töten. Warum? Warum sollte sich der Zwerg Brans Tod wünschen? Warum sollte sich irgendwer Brans Tod wünschen? Der Dolch, Brans Sturz, das alles war irgendwie mit dem Mord an Jon Arryn verbunden. Das fühlte er in seiner Magengrube. Doch die Wahrheit über Johns Tod war ihm immer noch ebenso schleierhaft wie zu Beginn seiner Nachforschungen. Lord Stannis war nicht zum Turnier nach King's Landing zurückgekehrt. Lysa Arryn schwieg hinter den hohen Mauern der Eyrie. Der Knappe war tot und Jory suchte nach wie vor die Hurenhäuser ab. Was hatte er, abgesehen vom Bastard des Königs, denn schon in der Hand? Dass der mürrische Lehrling des Waffenschmieds ein Sohn des Königs war, daran zweifelte Ned nicht. Das Aussehen der Baratheons war ihm ins Gesicht gestanzt, sein Kinn, seine Augen, das schwarze Haar. Randy war zu jung, um einen Sohn in diesem Alter zu haben, Stannis zu kalt und zu stolz auf seine Ehrbarkeit. Gendry musste Roberts Sohn sein. Doch da er das alles wusste, was sagte es ihm? Der König hatte noch andere Kinder von niedriger Geburt, überall in den Sieben Königslanden. Einen seiner Bastarde hatte er öffentlich anerkannt, einen Jungen in Brans Alter, dessen Mutter von edler Geburt war. Der Knabe war bei Lord Renlys Kastellan in Storm's End in Obhut. Auch an Roberts erstes Kind erinnerte sich Ned, eine Tochter, die im grünen Tal geboren wurde, als Robert selbst kaum mehr als ein kleiner Junge war. Ein süßes Mädchen, in das der junge Lord von Storm's End sich vernarrt hatte. Einst stattete er dem Mädchen täglich seinen Besuch ab, lange noch nachdem er das Interesse an der Mutter verloren hatte. Oft wurde Ned zur Gesellschaft mitgeschleift, ob er nun wollte oder nicht. Das Mädchen musste inzwischen 17 oder 18 sein, älter als Robert, als der sie gezeugt hatte. Ein seltsamer Gedanke. Kersai war von den unehelichen Kindern ihres Mannes sicher nicht eben begeistert, doch am Ende machte es nur wenig, ob der König einen Bastard oder 100 hatte. Gesetz und Sitte gaben denen von niedriger Geburt nur wenig Rechte. Gendry, das Mädchen aus dem grünen Tal, der Junge in Storm's End, keiner konnte Roberts ehelichen Kindern eine Bedrohung sein. Seine Überlegungen endeten mit einem leisen Klopfen an der Tür. »Ein Mann will euch sprechen, Milord«, rief Harwin. »Er will seinen Namen nicht nennen.« »Schickt ihn herein«, antwortete Ned überrascht. Der Besucher war ein untersetzter Mann mit rissigen, schlammverklebten Stiefeln und einem braunen Umhang von gröbstem Tuch. Sein Gesicht war von einer Kapuze verborgen, die Hände in bauschigen Ärmeln zurückgezogen. »Wer seid ihr?« fragte Ned.
»Ein Freund«, sagte der Kapuzenmann mit eigentümlicher leiser Stimme. »Wir müssen unter vier Augen sprechen, Lord Stark.«
Neugier war stärker als Vorsicht. »Harwin, geht bitte«, befahl er. Erst, als sie hinter verschlossener Tür allein waren, schob der Besucher seine Kapuze zurück.
»Lord Varys«, sagte Ned erstaunt.
»Lord Stark«, sagte Varys höflich und setzte sich,
ob ich euch wohl um einen Trunk bitten dürfte?«
Ned schenkte zwei Becher voll Sommerwein und reichte einen davon Varys.
»Ich hätte einen Schritt neben euch gehen können und hätte euch doch nicht erkannt«, sagte er ungläubig. Nie zuvor hatte er den Eunuchen in anderer Kleidung als Seide und Samt und prunkvollstem Damast gesehen, und dieser Mann roch nach Schweiß anstelle von Veilchen.
»Das hatte ich inständig gehofft«, sagte Varys. »Es wäre nicht gut, wenn gewisse Leute erführen, dass wir miteinander gesprochen haben. Die Königin beobachtet euch aufmerksam. Dieser Wein ist erlesen, seid bedankt.«
»Wie seid ihr am Rest meiner Garde vorbeigekommen?« fragte Ned.
»Porter und Kain standen draußen vor dem Turm und Arlin auf der Treppe.«
»Der Red Keep war stets nur den Geistern und Spinnen bekannt.«
Varys lächelte entschuldigend.
»Ich werde euch nicht lange aufhalten, Mylord. Es gibt Dinge, die ihr wissen sollt. Ihr seid die rechte Hand des Königs, und der König ist ein Narr.«
Das Unangenehme der Stimme des Eunuchen war fort. Jetzt war seine Stimme dünn und scharf wie eine Peitsche.
»Euer Freund, ich weiß, und dennoch ein Narr, und dem Untergang geweiht, wenn ihr ihn nicht rettet. Heute war er nah dran. Sie hatten gehofft, ihn im Handgemenge töten zu können.«
Einen Moment lang war Ned sprachlos vor Schreck. »Wer?« Varys nippte an seinem Wein.
»Wenn ich es euch wirklich sagen muss, dann seid ihr ein noch größerer Narr als Robert, und ich stehe auf der falschen Seite.«
»Die Lannisters«, sagte Ned. »Die Königin. Nein, das will ich nicht glauben, nicht einmal von Cersei. Sie hat ihn gebeten, nicht zu kämpfen.«
»Sie hat ihm verboten zu kämpfen, vor seinem Bruder, seinen Rittern und dem halben Hof. Ehrlich gesagt, wüsstet ihr eine bessere Möglichkeit, Robert zum Handgemenge zu bewegen? Ich frage euch...«
Ned wurde flau im Magen. Der Eunuch hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. »Sag Robert, er kann nicht, soll nicht oder darf etwas nicht tun, und es ist so gut wie getan.«
»Selbst wenn er gekämpft hätte, wer würde es wagen, den König zu schlagen?«
Varys zuckte mit den Schultern.
40 Reiter waren im Handgemenge.